Ja, herzlich willkommen am Mittwochnachmittag aus dem Mothergrid-Studio, sagt Markus Wilmsmann. Und wir wollen uns heute zum Jahresausklang noch einmal beschäftigen mit dem Fall Danny Rau. Und ich habe mir zu diesem Zweck ins Mothergrid-Studio eingeladen. Ihr seht es hier unten links schon. Danny Rau, sein Rechtsanwalt Michael Augustin, rechts von ihm. In der unteren Reihe haben wir links Markus Pohl von der ISDV, der Interessensgemeinschaft der selbstständigen Dienstleisterinnen und Dienstleister in der Veranstaltungswirtschaft. Und ganz rechts begrüße ich ganz herzlich Toni Schuberl, den rechtspolitischen Sprecher der Grünen, Mitglied des Bayerischen Landtags. Ja, Danny Rau, Danny, du erzählst uns vielleicht selber mal kurz in knappen Worten deinen Fall. Du hast Anfang 2021 13 Klagen gegen 11 Bundesländer eingereicht und es geht um Entschädigungszahlungen für Verdienstausfall aufgrund der Pandemiemaßnahmen, die dir als selbstständigen Produktionsleiter das Arbeiten unmöglich gemacht haben. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was denn der aktuelle Stand der Dinge ist und was denn bei den bisherigen Gerichtsentscheidungen so entschieden wurde von den Gerichten.
Ja, also erstmal guten Tag und ein Hallo an die Beteiligten und die Zuhörer. Und um auf deine Frage zu beantworten, ist es so, also ich habe vor, wie du schon sagtest, Anfang 2021 haben wir zwischenzeitlich insgesamt 13 Klagen in 11 Bundesländern auf Entschädigungen wegen meiner Einkommensverluste, wegen der Corona-Maßnahmen oder beziehungsweise wegen der Tätigkeitsverbote eingereicht. Und davon sind zwischenzeitlich fünf mündliche Verhandlungen gewesen. Nee, Entschuldigung, vier, ja, Michael, richtig. Ja. Das sind alle Klagen abgewiesen worden. Mit mehr oder weniger der gleichen Begründung, da wird der Michael sicherlich nachher nochmal was dazu sagen. Und es gab eine weitere Klage, die ich selber gemacht habe vom Sozialgericht in Berlin wegen der Gewährung von ALG II nach dem vereinfachten Verfahren. Antragsverfahren für Selbstständige. Da war ich tatsächlich siegreich und habe, also das wurde das Jobcenter verpflichtet, mir ALG II für meinen Antragszeitraum zu gewähren. Das ist alles noch in der Mache, aber im Prinzip habe ich da Recht bekommen. Und da ist es tatsächlich so, deswegen erwähne ich das auch, dass die also mir die, existenzsichernden Hilfsmaßnahmen zugestanden haben. Und da ist eben dieses Wort Existenzsicherung drin, was letztendlich natürlich dann sagt, dass es irgendwo auch eine Existenzgefährdung gibt. Das ist ja für uns nicht ganz unwesentlich in unseren Klagen. Aber das ist erstmal Stand der Dinge. Zwischenzeitlich sind noch zwei weitere mündliche Verhandlungen vom Landgericht Stuttgart im Anfang Januar oder Mitte Januar und im März vom Landgericht Düsseldorf angesetzt. Und da werden wir mal sehen, was da ist. Das will ich nicht vorgreifen, aber per se sind wir bisher nicht erfolgreich gewesen. Und was sehr bedauerlich ist.
Herr Schuberl, wundert Sie denn dieses dann doch recht einheitliche Verfahren, Vorgehen der Gerichte, die im Wesentlichen alle sich entweder nicht zuständig fühlen oder die Klage für, wie sage ich, unrechtmäßig erklären? Aber der Tenor, der von den Gerichten dem Danny Rau entgegenschlägt, ist ja dann schon eher eigentlich, dass er wohl keine Aussicht auf Erfolg haben wird mit seiner Klage.
Ja, hallo erst einmal. Mich wundert es nicht völlig, sagen wir so, weil Gerichte erst einmal sich das Gesetz anschauen und das Gesetz auslegen und anwenden. Und dem reinen Wortlaut des Gesetzes nach ist es auch wahrscheinlich richtig entschieden so. Ich habe ein bisschen Problem damit, mit dem Wortlaut des Gesetzes und bin der Meinung, dass das so nicht ganz in Ordnung ist. Also es gibt da nur die höhere Ebene, das ist die Verfassung. Und wenn man sich das anschaut, dann gibt es eine gewisse Ungleichbehandlung. Also die Verfassung, also erst auf Gesetzesebene, glaube ich, sind die Entscheidungen korrekt. Und es ist eine hohe Hürde, dass man sich gleich aus Gericht so weit vorwagt, dass man sagt, da ist was nicht verfassungsgemäß. Deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass die auf den ersten, im ersten Weg, im ersten Schritt sagen, das passt so, ist in Ordnung, weil das Gesetz gibt es nun mal nicht her.
Okay, aber hätte denn dann die Möglichkeit bestanden, Sie haben ja eine Anfrage gestellt an den Bayerischen Landtag im Juni 2020, wo eben genau solche Fragen gestellt wurden, aber wieso zählt Danny Rau denn jetzt nicht zu dem Kreis der Betroffenen? Also so wie ich das verstanden habe, wenn man krank ist oder Ausscheidungsträger, also potenzieller Gefährder, ist das überhaupt keine Frage. Dann steht einem nach § 56 Infektionsschutzgesetz, stehen einem Entschädigungen zu. Und nur weil jetzt einige Punkte nicht so ganz zutreffen, fällt Danny Rau da dann einfach durchs Raster sozusagen.
Er fällt durchs Raster und das ist eben das grundsätzliche Problem, das ich kritisiere. Ich habe damals die Norm mir angeschaut. Man muss vielleicht vorher sagen, das Infektionsschutzgesetz ist für andere Fälle gemacht gewesen. Das war früher das Seuchenschutzgesetz, glaube ich. Und man hatte, als die Pandemie begann, nur dieses Gesetz. Und man musste es nehmen, wie es ist, und hat daraufhin dann die Lockdowns gemacht und die ganzen Entscheidungen getroffen. Und dann hat man Stück für Stück das angepasst, weil dann auch die Gerichte gesagt haben, Moment mal, ein Lockdown auf diese Normen stützen, das steht so ja gar nicht so richtig drin. Da müsst ihr ein bisschen nachbessern. Und dann hat es dann, da haben wir uns auch sehr eingesetzt im Bayerischen Landtag. Und da habe ich auch einige Reden dazu gehalten, wo ich gesagt habe, wir müssen endlich eine richtige Rechtsgrundlage schaffen, weil uns sonst das irgendwann im Hauptverfahren alles um die Ohren fliegt. Das wurde dann auf Bundesebene gemacht, da gehört es ja hin. Aber es ist alles ein bisschen so Stückwerk. Man sieht das auch die Paragraphen an, die sind dann sehr lang geworden und man hat da hingebastelt und so weiter. Und grundsätzlich war es so, diejenigen, die eine Gefahr darstellen, die Ansteckungsfähigen, die Infizierten, diejenigen, die übertragen können, da gibt das Gesetz eine Handhabe, dass man sagt, die sperren wir weg. Also wir verhängen Quarantäne und Betretungsverbote und alles Mögliche. Und dafür sollen sie aber entschädigt werden. Wir sind beim Lockdown ja sehr viel weitergegangen. Wir haben ja sozusagen alle weggesperrt. Also was heißt wir? Die bayerische Staatsregierung hat und andere Regierungen haben alle weggesperrt. Und die fallen da aber nicht drunter. Unter die Entschädigungsregelung, weil ja die nicht unbedingt infiziert sind. Und da ist meiner Meinung nach eine Lücke. Und die Lücke kommt einfach aus der Gesetzeshistorie und ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen dem geschuldet, dass wahrscheinlich der Gesetzgeber sich denkt, das wenn wir anpacken, dann kriegen wir Schwierigkeiten. Es sind ja so und so viele zig Milliarden an Hilfen ausgeschüttet worden, statt Entschädigung. Und wenn wir jetzt das so ändern, dass einfach jeder, der da einen Ausfall von Arbeitsentgelt oder Verdienstmöglichkeiten oder sonst irgendwas hat, einen Entschädigungsanspruch kriegt, wie macht man es dann mit dem, was man schon gezahlt hat, wie wird das aufgerechnet und so weiter und so fort. Ich glaube, deswegen lassen sie es einfach so, wie es ist, mit der Folge, dass einige durchs Raster fallen. Mhm.
Da ist man natürlich hinterher immer schlauer und sagt, ja, das und das wäre besser gewesen. Aber wäre es dann nicht von vornherein schlauer gewesen, gleich eine allgemeine Entschädigungslösung zu finden? Weil ich meine, diese ganzen Soforthilfen auszuzahlen, das war ja auch ein unglaublich bürokratischer Aufwand. Und man hat ja auch in Nordrhein-Westfalen gesehen, da wurden dann mit Formulierungen wurde geschludert, was jetzt dazu führt, dass Klagen auf die Rückzahlung, also die Verweigerung der Rückzahlung beziehungsweise abgewiesen werden konnten. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das auch gar nicht gewollt war, da jetzt eine allgemeine Entschädigungslösung zu finden, die ja zum Beispiel auch der Ex-Bundesverfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier gefordert hat.
Ja, also das wäre sauber gewesen, wobei man aufpassen muss. Es ist völlig klar, dass eine Pandemie nicht zu 100% vom Staat ausgeglichen werden kann. Das geht nicht, weil wir haben in der Situation der Pandemie einen Einbruch von Produktivität und von Wohlstandserzeugung, dass gar nicht so viel da ist, dass man einfach allen das wieder gibt, was ja gar nicht produziert worden ist. Das heißt, dieser Verlust, der da entsteht in der gesamten Gesellschaft, der muss irgendwo auch als Verlust bleiben, weil sonst ist es eine Luftbuchung. Die Frage ist, wie man es gerecht verteilt. Und dafür hätte man allgemeine Entschädigungsregel von Anfang an gebraucht. Jetzt im Nachhinein ist schwierig. Und das war auch der Grund, warum ich 2020 diese Anfrage schon gestellt habe, um ein Bewusstsein im Ministerium zu wecken, um zu sagen, Leute, da ist was, was uns juristisch um die Ohren fliegen kann. Und wenn es uns um die Ohren fliegt, dann haben wir die ganzen Probleme und zwar ungeregelt. Dann sagt ein Gericht, das ist das Prinzip des Erstrechtsschlusses, wenn derjenige, der infiziert ist und man sagt im Sicherheitsrecht ein Störer, das ist der Oberbegriff für jeden, der da irgendwie eine Gefahr ist, wenn der entschädigt wird, dann muss erst recht der Nichtstörer, also der Nichtinfizierte, entschädigt werden. Das habe ich zumindest für sehr möglich, sehr durchaus auch als wahrscheinlich empfunden, dass sowas passiert, spätestens bei irgendeinem Verfassungsgericht oder so. Bisher ist es nicht passiert, aber wenn es passiert, dann fliegt uns der ganze Laden um die Ohren. Dann haben wir so und so viele zig oder 100 Milliarden an Entschädigungen gezahlt oder an Soforthilfen und müssen dann noch Entschädigungen zahlen, die dann alle erst gutachterlich festgelegt werden müssen, Riesengerichtsprozesse und so weiter und so fort. Und das ohne eine Norm zu haben, die das regelt. Ohne dass der Bundestag als Volksvertretung das festlegt. Das ist das Problem. Und deswegen habe ich das irgendwie versucht anzumahnen, macht was. Aber wir waren ja nicht an der Regierung.
Ja, das ist dann das harte Los der Opposition. Der zuständige Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration des Bayerischen Landtags hat ja auch eine mündliche Beantwortung ihrer Fragen mehrheitlich abgelehnt und sie mussten dann praktisch eine schriftliche Anfrage stellen. Ist das so politischer Usus, dass so die Opposition erstmal, das wird erstmal alles abgelehnt und man gibt dann nur Antworten, wenn man gar nicht anders drum rum kam, oder ist das ein spezieller Fall jetzt hier?
Politischer Usus ist, dass alle Anträge der Opposition abgelehnt werden und zwar restlos alle. Bei Berichtsanträgen ist es normalerweise anders. Also Berichtsanträge, wo man sagt, der Landtag beschließt, die Staatsregierung soll berichten über Folgendes, da wird normalerweise zugestimmt, aber denen hat sozusagen, ich habe nach Grundrechtsverletzungen durch Corona-Maßnahmen gefragt und da waren sie dann irgendwie beleidigt, weil sie sich angegriffen gefühlt haben und habe gesagt, Leute, das sind natürlich Grundrechtseinschränkungen. Vielleicht gerechtfertigte, ich hoffe es. Aber berichtet uns drüber, ne? Weil dann waren sie beleidigt, dass ich von Grundrechtseinschränkungen spreche und dann haben sie es abgelehnt. Macht aber nichts, weil ich habe dann halt Anfragen gestellt und die müssen sie beantworten.
Ja, am Ende kommen es dann nicht aus, gibt es dann eine schriftliche Anfrage und da gab es ja dann auch umfangreiche Antworten. Wenn man das jetzt alles so hört, scheint der Fall ja erstmal klar zu sein, aber... Wie wir schon gehört haben, eingangs von Danny Rau wurden die Klagen bis jetzt ja mehrheitlich abgewiesen. Michael Augustin, was ist denn da Ihre Meinung dazu? In einem Interview mit dem Verband der Gründerinnen und Selbstständigen in Deutschland wurde auch praktisch gesprochen von einer Befangenheit der Richter, die nicht unabhängig sind. Ist das nicht ein bisschen ein hartes Urteil und was veranlasst Sie denn dazu zu kommen?
Also vielleicht erstmal noch in der Sache. Ich bin eben überzeugt, dass es da so einen Entschädigungsanspruch geben muss. Und wir haben hier, es gibt schon ein paar Entscheidungen von den Gerichten, sogar vom Bundesgerichtshof und auch in so einer Nebensache wurde das vom Bundesverfassungsgericht auch schon angesprochen, das Thema. Und da wurden die Entschädigungsansprüche auch immer abgelehnt. Und ich glaube, dass wenn man sich das Urteil vom Bundesverfassungsgericht anschaut und auch vom BGH und jetzt unseren Fall, dann ist unser Fall eben anders. Also es gab da andere Betroffene, die haben dann große Soforthilfen gekriegt, die waren nie in der Existenz bedroht. Die haben ihre Angestellten versorgt gekriegt durch Kurzarbeitergeld und was weiß ich was. Manche haben sogar trotz der ganzen Krise, also wie auch in der Veranstaltungsbranche, haben da manche immer noch Gewinne eingefahren, weil die so viele staatliche Hilfen gekriegt haben und aber keine Ausgaben hatten. Und hier ist eben der Danny, der so in Anführungszeichen jetzt kein Aktienunternehmen ist, sondern halt ein kleiner Veranstaltungsproduktionsmeister. Danny muss mich dann verbessern, ich sage es immer falsch, glaube ich, aber auf jeden Fall.
Produktionsleiter ist, glaube ich.
Ja, ist es halt ungerecht, dass der Danny hier als kleiner Betroffener in der Existenz bedroht ist, während andere Große halt da super drüber wegkommen über die ganze Krise. Und sogar mit Gewinnen eben. Und das ist halt dann komisch, dass das den Gericht nicht auffällt. Also es ist, wir haben ja jetzt da, also man merkt ja so die Befangenheit oder so, merkt man den Richtern ja jetzt in den Schriftsätzen nicht unbedingt an. Man merkt ja schon, dass die alle immer in die gleiche Richtung gehen. Und in den mündlichen Verhandlungen merkt man dann schon so ein bisschen, wie die ticken. Also wir hatten dann zum Beispiel in Schleswig-Holstein eine Verhandlung, wo der Richter dann sagt, ja, er glaubt, er akzeptiert diese Existenzbedrohung, die wir da geltend machen, gar nicht. Der Danny ist nur in der Existenz bedroht, wenn er Obdachlosen auf der Straße lebt. Das sagt er mündlich so. Und natürlich vor Zeugen, vor Publikum und so, aber es ist halt ein dicker Hund, da zu sagen, es ist mir einfach wurscht, hat er auf Deutsch damit gesagt. So, der Danny ist in der Existenz bedroht und der können wir noch viel vortragen, das interessiert den einfach eh nicht. Ja? Und das ist halt komisch. Also ich habe so das Gefühl, so insgesamt merkt man an der ganzen Rechtsprechung zu dem Thema. Es gab ganz schnell vom Landgericht Hannover 2020 schon ein Urteil, wo der Entschädigungsanspruch abgelehnt wurde und der wurde begründet mit irgendeinem wissenschaftlichen Artikel, der aber eine Auftragsarbeit war, auch von einem Ministerium in Berlin. Also das war auch schon eigentlich, da war zu der Zeit, war auch schon von dem Papier, also der ehemalige Präsident vom Bundesverfassungsgericht, ist der Hans-Jürgen Papier, so spricht man den aus, Herr Wilmsmann, ja, genau. Und der hat halt schon geschrieben, man muss diese Grundrechtseingriffe, wenn die so gravierend sind, wird man die entschädigen müssen. Also, und der ist eine Koryphäe, den kennt jeder Jurist in Deutschland, den kennen auch Nicht-Juristen. Der war eben der hoch angesehene Präsident vom Bundesverfassungsgericht. Und dass man dann so auf so einen Artikel zurückgreift in seinem Urteil, den Leute schreiben aus dem Ministerium in Berlin, was über die Entschädigungsansprüche entscheidet. Also was total klar ist, dass das parteiisch ist, der Artikel, und nicht objektiv wissenschaftlich und jetzt nicht orientiert am Grundgesetz, sondern eben die Interessen des Arbeitgebers da wiedergibt und das aber als Grundlage hernimmt, ist halt schon mal was auffällt. Ja. Und dann haben alle anderen Urteile sich auch darauf bezogen, auf dieses Landgericht Hannover, und haben auch immer wieder ihren eigenen Senf noch dazu gegeben, wo wir immer gemerkt haben, die nehmen uns ja überhaupt nicht ernst. Und deswegen haben wir halt das Gefühl gehabt, dass es da irgendwie so eine fehlende Unabhängigkeit gibt. Und wenn man dann schaut, dann sind die ja auch alle im Personalwesen vom Justizministerium jeweils untergeordnet, weshalb man da schon annehmen kann, dass es da so eine gewisse Befangenheit gibt. Also das ist jetzt in Deutschland ist man so gewohnt, dass es so ist, aber es ist trotzdem unter den Juristen schon eigentlich ein bekanntes Thema, dass das nicht so ganz optimal ist. Es gibt da eben von dem Papier und es gibt auch noch von anderen Leuten, von Juristen da Veröffentlichungen dazu, warum die Unabhängigkeit nicht überall gewährleistet ist.
Okay.
Also ich jetzt, wenn ich in anderen Rechtsgebieten Klagen habe und so, da ist es, habe ich schon immer absolut das Gefühl, dass der Richter da das total gut macht und dass der neutral ist und unabhängig. Und da funktioniert es auch gut. Also ich habe für sich so viele Klagen im urheberrechtlichen Bereich vorher und jetzt auch noch gemacht. Und da ist es funktioniert. Da geht es halt um einen Streit zwischen zwei Privatleuten oder Unternehmen. Und der Richter entscheidet halt darüber und der ist dann auch unabhängig. Aber wenn man hier jetzt gegen den Staat klagt und wo es so wie bei uns so stark um die Wurst geht, wenn es ein Gericht sagen würde, es gibt den Entschädigungsanspruch, dann kommt gleich eine Riesenflut von neuen Entschädigungsklagen und das wollen die halt vermeiden. Ja. Und das wollen die aus eigenem Interesse vielleicht, um diese Prozessflut zu vermeiden. Kann sein, aber ich glaube schon auch, dass die das für das Justizministerium so machen, was halt ihr irgendwo Dienstvorgesetzter ist.
Ja. Herr Schuberl, was sagen Sie denn dazu, dass im Prinzip den Gerichten die Unabhängigkeit abgesprochen wird, wenn es um Entscheidungen geht, die den Arbeitgeber der Gerichte betreffen?
Also der Arbeitgeber der Gerichte ist das Volk und nicht der Justizminister. Es ist so, dass der Justizminister also wenn wir über Verwaltungsgerichte reden, ist es in Bayern auch anders. Da ist der Innenminister das Innenministerium das zuständige Ministerium und nur für die ordentliche Gerichtsbarkeit ist das Justizministerium, weil das ist eine bayerische Besonderheit. Jedenfalls, dass da ein Minister oben steht, formell. Das hat damit zu tun, das ist ein reiner Dienstvorgesetzter. Der hat keine Weisungsbefugnis, in keiner Weise. Der kann sagen, wenn einer völlig daneben irgendwelche klare Rechtsbeugungen macht oder selbst dann entscheiden Gericht ist oder sagen wir mal, der erscheint einfach nicht mehr. Der erscheint nicht mehr in seinem Büro, jahrelang oder was. Dann kann der Dienstvorgesetzte sagen, da machen wir dienstliche Schritte. Aber nicht für Inhaltliches. Das ist wichtig zu wissen. Und so wie ich die Richterinnen und Richter kennengelernt habe, lassen sich die auch das nicht sagen. Also da gibt es noch so einen persönlichen Ehrenkodex, das Berufsverständnis, dass Richterinnen und Richter sich von der Exekutive, von der Regierung nicht sagen lassen. Das heißt aber nicht, dass die nicht in ihren Überlegungen sowas wie also zum Beispiel ein Gesetz, wir reden ja jetzt über die Auslegung von einem Gesetz, ob das vollständig ist, ob es verfassungsgemäß ist und so weiter. Das Gesetz wurde gemacht von der Volksvertretung, vom Parlament. Das heißt, es hat erst einmal eine ganz hohe Wertigkeit. Es gibt Länder, demokratische Länder, da gibt es gar kein Gericht, das Gesetze aufheben kann, egal was in der Verfassung steht. Weil es dort heißt, wenn das Parlament entscheidet, dann hat es entschieden, Punkt. Bei uns ist es so, es steht die Verfassung drüber. Es gibt ein Gericht, das sagen kann, das ist verfassungswidrig und eben das Bundesverfassungsgericht. Und die tun das aber auch sehr zurückhaltend, vom Grundsatz her sehr zurückhaltend, weil sie sagen, das hat erst einmal der Gesetzgeber gemacht. Wenn es irgendwie auslegbar ist, diese Verfassung, in einer irgendeiner Art und Weise, dass das noch verfassungsgemäß ist, dann lassen sie es bestehen. Sie haben aber schon auch deutlich gemacht, in vielen Entscheidungen schon, dass sie auch gegen Regierungen und gegen Parlamente entscheiden. Ich meine, die gesamte Gleichstellung der Frau haben ja nicht die Parlamente gemacht bei uns in Deutschland, das haben die Gerichte gemacht. Es steht in der Verfassung, es hat in die Gesetze nie interessiert, die Gerichte haben es einfach durchgemacht. Oder auch jetzt mit dem Klimaschutzgesetz, wo sie gesagt haben, Moment, wenn ihr die Freiheit zukünftiger Generationen verletzt, dann ist es eine Grundrechtsverletzung und haben sozusagen ein neues Grundrecht geschaffen. Und okay, da ist immer die Schwierigkeit, sind sie zu politisch, das wird ihnen da vorgeworfen, oder sind sie zu zurückhaltend und irgendwo müssen die durch, aber sie sind nicht abhängig von der Regierung.
Okay. Also ich möchte da ganz kurz mal eins anmerken. Also was tatsächlich doch erstaunlich ist, ist, dass er zumindest einige Richter, das kann der Michael bestätigen, in den Verfahren gesagt haben, dass sie da sehr wohl Handlungsbedarf sehen würden. Aber sie haben quasi nicht die Konsequenz daraus getragen, zu sagen, okay, da gibt's eine Rechtslücke, die das Gesetz eben aufwirft und da gibt es Handlungsbedarf. Das haben sie dann am Ende des Tages nicht gemacht. Und das finde ich doch eigentlich bemerkenswert, zumal das dann in den Urteilen nicht wieder zu lesen war, sondern das war, wie der Michael vorher schon gesagt hat, dann in der Verhandlung mündlich wurde das dann bestätigt, alles klar, da gibt es wohl Handlungsbedarf, das sehen wir wohl auch, aber wir machen da nichts. Ne? Und dann muss man auch noch sagen, dass es durchaus auch Richter gab, wie jetzt zum Beispiel beim Landgericht Hannover, was ja unsere letzte Verhandlung war, der zum Beispiel von vornherein gesagt hat, ja, ich habe überhaupt keine Zeit. Ne? Also wir machen es jetzt kurz. Also da muss ich dann sagen, das fand ich dann doch schon so, das ging auch tatsächlich 10 Minuten, die Verhandlung. Da habe ich mich nicht gehört gefühlt, ne, um es mal so zu sagen. Und da finde ich schon, dass man gemerkt hat, dass halt auf der Bank des Beklagten sozusagen irgendwo sich auch wieder einfach dem sein Vorgesetzter wiedergefunden hat. Und das ist schon ein Eindruck, der sich über die Zeit, wie das jetzt auch gelaufen, auch mit Stellungnahmen etc. pp., sich da bei mir der Eindruck verstärkt hat.
Okay. Also in Schleswig-Holstein fand ich sogar, also da war das eben, dass der Richter gesagt hat, er glaubt die Existenzbedrohung nur, wenn der Danny Obdachlosen auf der Straße lebt. Und der hat dann danach, also gegenüber saß uns da einer aus der Verwaltung, das war kein Jurist, glaube ich, der hat auch eigentlich das ganze Verfahren da, die ganze Verhandlung fast nichts gesagt. Er hat das Gefühl, der sitzt eigentlich nur da und entspannt sich und grinst und für den ist das sehr unterhaltsam. Markus, du warst dabei. Und am Ende kam dann ein Urteil mit, ich glaube, 27 Seiten, also ausführlich begründet von dem Richter. Wo man sich fragt, ist der Richter jetzt eigentlich der Anwalt der Gegenseite?
Ja, ich denke, ja. Wir lassen diese Eindrücke jetzt mal so stehen. Wir können uns jetzt noch stundenlang unterhalten, Gerichte, unabhängig ja. oder nicht. Markus, du wartest jetzt schon die ganze Zeit auf dein Stichwort. Die ISDV begleitet ja als Interessensvertretung von Selbstständigen den Fall Danny Rau schon von Anfang an. Was ist denn dein Eindruck jetzt, auch mal so ein bisschen Resümee ziehend? Kann man daran auch wieder ableiten, dass die Bundesrepublik Deutschland Selbstständigen jetzt nicht unbedingt so positiv gegenüber eingestellt ist? Oder ist das eine zu steile These jetzt meinerseits?
Ja, die fände ich jetzt ein kleines bisschen steil, dass man das daran auch noch festmacht. Aber ich teile da natürlich auf jeden Fall schon mal die Beobachtungen, die Danny und Michael jetzt gezeigt haben. So kam mir das auch vor. Also ich war ja bei den Verhandlungen mit dabei und habe das als Zuschauer mitgemacht. Also hätte der Richter nicht vorher immer gesagt, und die Zuschauer bitte ruhig bleiben und keine Kommentare. Mich hat es schon extrem gejuckt, da reinzugehen und zu machen. Wir haben auch teilweise dann, ich war ja nicht alleine immer da, waren ja noch einige andere Leute mit dabei, geschnaubt, wenn es dann um Begründungen ging, die der Richter rausgegeben hat, weil es wirklich eine große Ungerechtigkeit ist, die da einfach passiert. Und es wird einfach auf Menschen eingetreten, die weder für die Lage, in der sie sind, was können, noch dann in irgendeiner Form eine Wiedergutmachung, klingt jetzt schon wieder zu rechtlich, aber das meine ich jetzt in dem Sinne gar nicht als Rechtsbegriff, sondern hat einen Ausgleich dafür bekommen, was da im Moment gerade passiert. Und der Herr Schuberl hat es ja schon gesagt, man zieht sich darauf zurück, es wurden Hilfen ausgezahlt und das passiert auch genau so, dass es heißt, naja, es muss nicht entschädigt werden, weil es wurden Hilfen ausgezahlt. Das haben auch verschiedene Richter in ihrer Begründung gesagt, dass dem genau so ist. Das macht es ja aber unterm Strich nicht besser, sondern das Problem bleibt ja bestehen. Und das ist auch der Grund, warum die ISDV damit drin ist und das weiter begleitet und auch finanziell damit unterstützt. Es geht halt darum, dass wir die Interessen unserer Selbstständigen vertreten und Dinge verändern. Und dieses Thema der Entschädigung in so einem Fall wie Corona muss tatsächlich einfach kommen. Das ist eine logische Konsequenz aus dem, was wir jetzt gelernt haben aus Corona, dass da die Länder oder vielleicht auch die Richter sehen, da würden Probleme kommen mit weiteren Klagen und Ähnlichem. Das kann ich alles total nachvollziehen. Deshalb ist es vermutlich auch eher der Weg über die Politik zu sagen, wir müssen die Gesetze da nochmal angehen und anpassen, als dass wir jetzt auf ein wirkliches Urteil warten. Aber wir müssen diesen Rechtsweg beschreiten, um das Problem überhaupt erstmal wirklich umschreiben zu können und in den Griff zu kriegen. Und wenn es dann heißt, naja, da gibt es zwar wohl Behandlungsbedarf, aber die Rechtslage sieht das nicht vor. Einige Richter haben begründet, das hat der Gesetzgeber in der Form damit nicht gemeint. Dann stehst du halt da und sagst, ja, okay, dann haben wir halt wirklich ein Problem auf der politischen Seite. Da muss was am Gesetz geändert werden. Und genau das ist das, was wir unterstützen und was wir damit am Ende, natürlich hoffe ich, dass Danny Entschädigungen bekommt. Aber davon mal ganz abgesehen, wäre es ja schon ein großer Erfolg, wenn die Klagen von Danny dazu führen, dass der Gesetzgeber sich bewegt und sagt, okay, das müssen wir für die Zukunft anders ändern. Lass die Vergangenheit, wie sie ist, aber die Zukunft muss an der Stelle geändert werden, weil nochmal sowas wie die Hilfen aufbauen, das kann ja nicht einfach immer wieder Copy-Paste bei der nächsten Pandemie wiederverwendet werden. Da muss ja immer der Rechtsrahmen mit EU und allem geschlossen werden. Also müssen die Systeme wieder neu aufgebaut werden. Und das hat ja auch jetzt nicht nur 2,50 Euro gekostet. Wir wissen alles, was da für große Player monatelang dran rumgebastelt haben, diese Systeme aufzubauen und zu etablieren. Und da wäre so eine Regelung, eine ganz klare Regelung, was passiert in so einem Fall, auch mit denen, die nicht mehr arbeiten können, obwohl sie rechtlich noch arbeiten dürften. Das ist ja wirklich so eine Gratwanderung auf der Rasierklinge entlang. Wir hatten ja kein Verbot zu arbeiten. Es war wirtschaftlich einfach nur völliger Unsinn und deshalb ist nichts passiert. Deshalb konnte keiner was machen. Daraufhin findet ja keine Entschädigung statt. Wenn wir sowas ändern, macht das halt die Kosten an der Stelle weg. Alle haben von jetzt an die Klarheit, so und so läuft es. Und natürlich haben wir dann auch Bürokratie mit abgebaut und ähnliche Dinge. Jetzt und die Entschädigung ist nicht das einzige Thema auch an dieser Stelle. Ne? Also wenn wir uns mal das Thema Scheinselbstständigkeit angucken, ist das ja am Ende ganz genauso. Das ist ein 20 Jahre ungeklärtes System, das immer noch nicht funktioniert. Da gibt es Urteile und man stellt immer mal fest, okay, irgendwann kann keiner mehr arbeiten. Also muss politisch was passieren. Und das ist jetzt das, was losgelaufen ist, auch im Rahmen der Pandemie, dass man da versteht, okay, wir müssen da wirklich dran, wir müssen da was ändern. Ich hoffe, dass es schnell geht.
Ja. Um ganz kurz noch anzumerken, es ist ja so, dass es diese eine rechtssichere Regelung ja für alle Beteiligten Rechtssicherheit bedeutet. Also nicht nur die, die einen Entschädigungsanspruch haben, sondern die, die auch die Entschädigung geben, also der Staat in dem Augenblick. Und ich glaube tatsächlich, diese These mal hier kurz noch anmerken zu dürfen, dass ich der Überzeugung bin, dass wenn wir eine Entschädigungsregelung gehabt hätten, unter Umständen, wie gesagt, das ist eine These unter Umständen, aber der Staat unter Umständen günstiger weggekommen wäre als mit dieser Corona-Hilfe, ne, die wir da anhängen, wo noch tausend Sachen dranhängen, wie jetzt zum Beispiel auch die Rückzahlungsforderungen in NRW, die ja auch wieder Gerichtskosten, Anwaltskosten etc. pp., Personalkosten und so weiter mit sich bringen. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Und das gehört ja alles auch zu der Wahrheit dazu.
Ne? Ja. An der Stelle nochmal der kurze Hinweis an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn es Fragen gibt, hackt die gerne in den Chat auf YouTube. Mich würde jetzt tatsächlich dann zum Ende der Sendung noch einen Ausblick in die Zukunft interessieren. Herr Schuberl, alle Anwesenden hier sehen den Ball jetzt bei der Politik. Wie groß schätzen Sie denn die Chance ein, dass da jetzt auch mal was passiert? Weil ich meine, die Pandemie ist jetzt nicht vorbei, aber zumindest aus der Öffentlichkeit wird sie immer mehr verdrängt von anderen Ereignissen auf der Welt. Besteht denn eine Chance, eine relevante Chance, dass die Politik sich da jetzt aber auf den nächsten Fall vorbereitet und bis zur nächsten möglichen Pandemie auch rechtssichere Entscheidungen trifft?
Also es ist ja vorher schon gesagt worden, die Gerichte, wenn sagen, es gibt Handlungsbedarf, dann meinen die nicht sich selbst. Also die meinen nicht, es ist Handlungsbedarf hier in der Justiz, sondern es ist Handlungsbedarf in der Politik und dort gehört es auch hin. Das wäre die Überleitung zu der Frage, genau. Also es ist völlig korrekt, wenn der Richter sagt, es besteht Handlungsbedarf, aber ich entscheide jetzt so, wie es im Gesetz steht. Wir, also ich spreche jetzt von mir und von meinen Kolleginnen und Kollegen, wir sind das Parlament, wir haben den Auftrag zu handeln und Lücken zu schließen, wenn es welche gibt. Ich vermute, weil es ist ja auf der Bundesebene, da kann ich jetzt nicht direkt für mich sprechen. Ich vermute, dass es für die Corona-Pandemie keine umfassende Entschädigungsregel mehr geben wird. Und wenn es sie gibt, dann würde es eine sein, die nicht mehr Mittel frei macht, sondern einfach die rechtlichen Grundlagen sauberer macht für die Corona-Hilfen, die dann als Art Entschädigung und so weiter. Ich glaube, das ist einfach rum ums Eck. Aber es ist wichtig aufzuklären oder aufzuarbeiten, dass es einfach nicht gut gelaufen ist. Es war auch nicht so leicht, muss man auch zugeben. Aber es ist nicht so, dass man das nicht sehen hätte können, dass da eine Lücke ist. Zumindest ich habe es gesehen. Also können es andere auch gesehen haben. Und insofern hätte man das besser machen können. Und wenn man bei dem Wissen ist, dass man es besser machen hätte können, dann muss man natürlich das sich bewusst werden, dass beim nächsten Mal besser läuft. Und ich glaube auch, dass eine reine Entschädigungsregelung wahrscheinlich billiger geworden wäre. Also keine 100% Entschädigung. 100% Entschädigung hätte es nicht gegeben und das hätte der Staat nicht leisten können. Da gibt es, glaube ich, auch keinen Anspruch bei Pandemien oder Kriegen oder sonst irgendwas. Es ist ja wie wenn man sagt, beim Krieg muss alles wieder aufgebaut werden vom Staat, weil der Krieg führt, das funktioniert nicht. Das ist zu viel kaputt. Aber gewisse gerechte Entschädigungslösung schon. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, einfach und gerecht gibt es nicht beides zugleich. Also je einfacher eine Regelung ist, desto ungerechter ist sie und desto gerechter sie wird, desto schwieriger und komplizierter wird sie. Und das kann vielleicht auch ein Grund gewesen sein, dass man gesagt hat, wir schmeißen jetzt einfach einen Riesenhaufen Geld nach den und den Regeln raus, in dem Wissen, dass die und die zu viel kriegen und die zu wenig kriegen, aber es muss jetzt unter die Leute. Das ist unbefriedigend, völlig, völlig klar. Das hätte man auch anders machen sollen, aber es ist zumindest nachvollziehbar, dass man sagt, Hauptsache jetzt schnell helfen. Und das Grundproblem eigentlich ist, dass zumindest für Bayern kann ich das sagen, dass die bayerische Staatsregierung Kunst und Kultur immer unter den Tisch fallen lässt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Die sind immer als erstes geschlossen worden und die sind als letztes geöffnet worden und haben am wenigsten von den Entschädigungen gehabt und sind da immer durchgefallen. Und meine Kollegin Sanne Kurz, Dani, wir hatten ja das Gespräch mit ihr oder über sie haben wir uns eigentlich erst kennengelernt, die hat immer gekämpft im Landtag für die Rechte der Kulturschaffenden. Und das war richtig oft Unverständnis bei der CSU und den Freien Wählern, was die jetzt auch noch wollen. Die haben so die Vorstellung, die sind so die kleinen Selfmade-Künstler, die da irgendwo rumschwirren und keine Bedeutung haben. Aber dass es auch wirtschaftlich, also vom Kulturellen einmal abgesehen, ja, das ist sowieso klar, aber vom Wirtschaftlichen ein derartig großer Bereich ist, mit bedeutender als die Autoindustrie, das kapieren die irgendwie nicht. Und das ist eigentlich das Grundproblem gewesen. Irgendeine einfache, im Detail ungerechte, aber einfache Entschädigungsregelung oder Hilfsregelung für die Kultur, die mitdenkt, die wäre auch in Ordnung gewesen. Aber im Grunde ist es hinten runtergefallen.
Wobei der CSU ja dann jetzt doch auch im Zuge der Diskussionen um die Veranstaltungen auf dem Messegelände dieses Jahr die wirtschaftliche Bedeutung von Kultur durchaus nahegebracht worden sein dürfte. Es gibt einen kurzen Kommentar von Tilda Moon.
Das Oktoberfest zumindest.
Ja, das Oktoberfest.
Und die Standortbetreiber von den Weihnachtsmärkten, wo ja der Herr Söder höchstpersönlich eine Entschädigungsregelung gefordert hat.
Ja, genau.
Und da hat er auch das Wort Entschädigung in den Mund genommen, was ja vorher quasi eigentlich absolutes Tabu gewesen
ist. Ja, der ist nicht so sicher mit Begriffen.
So, okay, aber jetzt spielen wir mal nicht die Weihnachtsmärkte gegen die Kultur aus. Es gibt eine kleine Anmerkung von Tilda Moon, die schreibt, ob das eventuell heißt, dass die Richterschaft zu weit gedacht hat, anstatt einfach erstmal zu bezeugen, dass es Handlungsbedarf gibt. Ich denke, das haben wir schon geklärt. Es wurde ja eigentlich bezeugt, dass es Handlungsbedarf gibt, nur eben nicht von den Gerichten, sondern von der Politik. Was da passiert, werden wir sehen. Mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, Danny, hast du denn überhaupt noch Lust und Kraft, dieses Verfahren fortzuführen? Oder denkst du dir schon manchmal, ich gehe jetzt wieder arbeiten, ich kann es wieder, ich schmeiß die ganzen Akten weg und vergesse die Geschichte, weil es einfach nur frustrierend war?
Also in welchem Umfang wir wieder arbeiten können, bleibt ja noch dahingestellt, weil wir ja noch mit anderen Problematiken zu kämpfen haben. Ne? Das ist, wollen wir jetzt hier aber nicht ausweiten, aber das nur am Rande angemerkt. Also tatsächlich muss ich sagen, es kostet mich unfassbar viel Kraft, dieses ganze Verfahren. Und das nimmt mich zeitlich extrem in Anspruch und mental. Und glaube ich, das Mentale ist viel schlimmer, vor allem, weil ich halt auch das Gefühl habe, dass es bei anderen so nicht mehr den Stellenwert hat. Auch die Unterstützung ist nicht mehr so da, wie es mal schon mal gewesen ist. Das belastet mich selber auch natürlich. Dazu kommt natürlich die finanzielle Belastung, die wir halt mit der Crowdfunding-Kampagne, die da aufgesetzt wurde aus der Mitgliedschaft vom ISDV auch initiiert wurde, läuft sehr schleppend, um quasi nicht zu sagen, dass es phasenweise überhaupt keine Spenden gibt, über Monate hinweg auch. Und das birgt für mich natürlich auch ein finanzielles Risiko. Also auch vor allem in der Aussicht, wie weit kann man das treiben und so weiter. Deswegen ist es halt auch wichtig, finde ich, also für mich ist es immer so, auch so mit einem Appell, diese Sache machen. Also erstens, ich mache das nicht für mich, das ist völlig klar. Weil dass ich eine Entschädigung kriege nochmal, das habe ich mir abgeschminkt. Also sondern es geht mir darum, wir wollen für die Zukunft eine rechtssichere Entschädigungsregelung haben, die letztendlich solche Corona-Hilfen, wie sie da sind, so umstritten, die eben auch waren und nach wie vor sind, wie man ja sieht in dem Diskurs NRW und so weiter, dass das nicht mehr notwendig ist, sowas aufzusetzen, sondern da muss es quasi was greifen. Und da könnte ich mir alles Mögliche vorstellen, aber vielleicht, um das nochmal anzumerken, es gibt ja auch eine quasi Entschädigungsregelung für Angestellte, die nicht arbeiten können, nämlich das sogenannte Kurzarbeitergeld. Ne? Das sind ja alles Dinge, die man unter Umständen da als Richtlinie irgendwie mit herführen könnte oder wie auch immer. Ne? Nur das mal so als Ding. Also es ist ja nicht so, dass da der Politik die Ideen ausgehen bei sowas. Aber also mich belastet es tatsächlich sehr und ich habe natürlich da auch Abnutzungserscheinungen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich versuche, zuversichtlich zu bleiben und zu sagen, wie gesagt, dass diese Verfahren als Appell zu sehen, ich hoffe, dass das irgendwann mal so zündet, dass es bei Medien, bei der Politik und in der Gesellschaft sozusagen mehr auf die Agenda kommt und sagt, okay, was hat das denn eigentlich für eine Bedeutung? Weil ich glaube, man darf nicht vergessen, wenn wir eine Entschädigungsregelung haben, dann hat es eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung, die letztendlich völlig unabhängig von dem ist, was ich da mache oder vom Veranstaltungsgewerbe oder wie auch immer, sondern das ist einfach was, wo ich sehe, da gibt es Handlungsbedarf und das treibt mich natürlich an. Und solange ich das machen kann, solange ich es mental und finanziell stemmen kann, und da auch, sagen wir, Unterstützung erfahre, wie zum Beispiel vom ISDV, dann oder auch von Einzelpersonen, die mir immer mal wieder schreiben und so, und die sagen, wir finden es toll, dass du das machst, solange das gewährleistet ist und ich das irgendwie stemmen kann, dann mache ich das weiter.
Ja, man könnte das Ganze auch Teilhabe am demokratischen Prozess nennen. Ich sage jetzt an der Stelle vielen herzlichen Dank. Man könnte sich über ganz viele Einzelaspekte jetzt noch stundenlang unterhalten, aber nach mir kommt zwar nicht die Sportschau, aber es ist trotzdem jetzt ein Ende. Und ich sage an der Stelle ganz vielen herzlichen Dank für meine heutigen Studiogäste. Danny Rau, sein Rechtsanwalt Michael Augustin, Markus Pohl von der ISDV und Toni Schuberl, der rechtspolitische Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag. Und das war der letzte Stream für dieses Jahr. Wir werden aber dieses Thema sicherlich auch im nächsten Jahr wieder aufgreifen. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und entschuldige mich bei der Audiopolizei und allen Zuschauerinnen und Zuschauern für dieses Fiepen, das heute aufgetaucht ist und sich kurzfristig nicht mehr abstellen ließ. Dann, wie gesagt, kommt gut rüber und bis zum nächsten
Danke.
Mal.
Danke. Vielen Dank an alle.
Ciao.
Tschüss.
Danke. Ciao.